Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Ich bin heute zu Gast bei Joanna Mikovic und das Thema, über das wir uns unterhalten werden, kann durchaus Angst machen und jedenfalls sorgenvoll in unsere Zeit blicken lassen, steigen die Zahlen der Betroffenen doch in unheimlich anmutendem Takt. Über Essstörungen bei Mädchen und jungen Frauen werden wir sprechen und, das ist natürlich ganz besonders wichtig, die Wege raus aus diesen Krankheiten, raus und zurück in die positive Selbstwirksamkeit. Stell dich doch vorher bitte vor, liebe Joanna, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Hallo liebe Alex, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir heute hier sind und diesem wichtigen Thema einen Raum schaffen können und Gehör verschaffen können. Ich bin Joanna, klinische Psychologin und habe mich auf die Behandlung von Essstörungen spezialisiert. Auf den Bereich Essstörung bin ich im Laufe meiner Ausbildung immer wieder zufällig getreten, sage ich jetzt erstmal. In den letzten Jahren habe ich in zwei unterschiedlichen Kliniken in Deutschland gearbeitet, unter anderem mit Kindern und Jugendlichen in der psychosomatischen Reha und zuletzt auf einer sehr großen, bekannten Klinik auf der Essstörungsstation und habe auch in meiner Selbstständigkeit, in meiner Praxis den Schwerpunkt auf Essstörungen gelegt. Und was mich antreibt, ich finde es eine sehr schöne Frage, was mich antreibt, ist der Mensch selbst und mein tiefes Vertrauen, dass Veränderung möglich ist. Dieses Vertrauen, das mir Menschen geben, ist einzigartig. Also ich lerne auch jeden Tag in meiner Arbeit sehr, sehr viel von Menschen. Nicht nur meine Klientinnen dürfen die eine oder andere Sache mitnehmen, sondern ich auch. Und ja, also einfach diese Zuversicht, dass man auch wirklich sein Leben verändern kann und dass es auch zu einem ja, Besseren gewandelt werden kann. Das treibt mich an und auch zu sehen, dass das wirklich, wirklich möglich ist und dass ich durch meine Arbeit nicht die Welt verändern kann, aber dass ich die Welt für die Betroffenen sehr wohl ändern kann.
Das ist eine schöne Aufgabe, schöne Arbeit eigentlich, oder?
Wunderschön. Ja. Nein, wirklich, ich würde nicht tauschen wollen. Also es ist eine große Herausforderung, sehr viel Demut und sehr viel Nachdenkerei, sage ich jetzt mal, aber sehr, sehr schön. Also es ist nicht, wie viele Menschen sagen, die Arbeit als Psychologin ist so negativ, sondern man sieht Menschen beim Wachsen und das ist wunderschön. Also ich glaube, das wird auch jede Kinderpädagogin so sagen, dass das schön ist.
Du hast gerade gesagt, dass du auch lange in Deutschland gearbeitet hast und für Deutschland gibt es, anders als für Österreich, ein Zahlenwerk und da hat das Statistische Bundesamt beispielsweise für das Jahr 2023 festgehalten, dass sich die Zahl der wegen Essstörungen im Krankenhaus behandelten Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 17 Jahren in nur 20 Jahren verdoppelt hat. Kannst du, selbst wenn sich eben statistisch für Österreich oder Tirol nicht untermauern lässt, diese steigenden Zahlen an Mädchen und jungen Frauen, die unter einer Essstörung leiden, auch in deiner Praxis bestätigen? Was beobachtest du da?
Ja, also ich bin auch sehr viel in Austausch mit Kolleginnen österreichweit und da haben wir auch häufiger Intervisionen, also Fallbesprechungen und da höre ich des Öfteren, dass das immer wieder mehr angesprochen wird, dass da wenig Menschen sind, die sich darauf leider spezialisiert haben und dass das immer, sage ich mal, ein großer Act ist, dann an jemanden weiterzuverweisen. Es ist sehr, sehr wenig Kliniken in Österreich, also österreichweit gibt, wo Menschen aufgefangen werden können. Das heißt, der Bedarf scheint ja wirklich zu steigen. Und was ich in der Praxis sehr oft höre, ist, wenn ich frage, wann war es denn zum ersten Mal bekannt, dass da ein gestörtes Essverhalten da war, ist, wenn Menschen sagen, seit der Pandemie, also so seit circa 2020, da hat es angefangen. Also vielleicht war da schon eine Tendenz da, dieser Wunsch nach Gewichtsreduktion oder Veränderung, aber so ganz klassisch mit den Homeworkouts hat es angefangen und dann hat es sich verschärft. Mhm. Was ich aber auch beobachte, das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, ist, dass da ganz große Veränderungsbewusstsein da ist. Ich habe auch sehr häufig Frauen, selten aber auch Männer, also sehr, sehr selten Männer leider, die 50, 60 Jahre alt sind und sagen, sie haben seit 20, 30 Jahren eine Essstörung und kommen erstmalig in Therapie. Und da denke ich mir so, vielleicht war es einfach eher subtiler und man hat nicht so darüber gesprochen, aber ich glaube, Essstörungen waren schon seit längerer Zeit ein Thema in unserer Gesellschaft.
Es ist ganz wichtig, was du sagst, weil von Essstörungen, das muss unbedingt betont werden, auch sind ja nicht nur Mädchen und junge Frauen betroffen, sondern auch Buben, Männer und auch ältere Frauen.
Ja.
Mädchen und Frauen bilden aber trotzdem den größten Teil der Betroffenen. Wie alt ist denn deine jüngste und wie alt deine älteste Patientin?
Meine jüngste Klientin bisher war so zwischen 13 und 14 Jahre alt und meine älteste war wirklich über 60 Jahre alt. Mhm. Und an die muss ich auch noch sehr, sehr häufig denken, wenn mich Menschen fragen, lohnt sich Therapie überhaupt noch? Und ich nehme diese Person sehr gerne als Beispiel, denn die war über 60 Jahre alt, das war noch in meiner Klinikzeit und sie hat seit 30 Jahren an einer Essstörung, also 30 Jahre lang an einem gestörten Essverhalten gelitten und wir waren die allererste Anlaufstelle. Und da kriege ich bis heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, es ist nie zu spät, es ist immer möglich und es ist immer wichtig, sich professionelle Unterstützung zu nehmen. Und auch selbst da in so einem fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, ist Veränderung möglich.
Gibt es eigentlich ein typisches Alter, in dem Mädchen eine Essstörung entwickeln?
Ja, tatsächlich die Pubertät. Also man sagt so zwischen 13 und 14 Jahren, wo sich der Körper verändert, wo sich das Körperbewusstsein verändert, wo man vielleicht auch anfängt zu hinterfragen, wer bin ich, was möchte ich ausstrahlen, wen möchte ich anziehen, was möchte ich ausstrahlen. Da ist leider häufig wirklich so, wo man beobachtet, dass da erstmalig gestörtes Essverhalten gezeigt wird.
Mhm. Zu den Essstörungen zählen ja die Magersucht oder Anorexie, die Bulimie, die umgangssprachlich als Essbrechsucht bezeichnet wird, und die sogenannte Binge-Eating Disorder. Binge-Eating ist möglicherweise am wenigsten bekannt. Kannst du erklären, was damit gemeint ist?
Ja. Genau, die wird leider ganz häufig unter den Tisch gekehrt, was sehr, sehr schade ist. Binge-Eating-Disorder, das sind Betroffene, die an wiederkehrenden Essanfällen leiden, also so klassische Heißhungerattacken oder vielleicht so auch, wird auch häufig als emotionales Essen bezeichnet, zumindest in meinem Bereich, haben diese Essanfälle nicht unbedingt, weil sie Hunger haben, sondern weil sie vielleicht eine innere Leere haben oder deshalb Strategie entwickelt haben, um mit Gefühlen umzugehen oder mit Stress umzugehen oder unverarbeiteten Traumata. Im Gegensatz zu der Bulimie oder auch unter als Essbrechsucht bekannt, kompensieren Betroffene nicht. Was heißt, sie haben eine erhöhte Kalorienzufuhr, was sehr, sehr häufig zu Übergewicht führt.
Also man muss es auch dann in der Therapie oder für die Therapie genau unterscheiden, was
ja.
ist es für natürlich, ja. für welche Essstörung und woher kommt sie?
Genau. Also einerseits ist es natürlich total super, dass die Menschen nicht kompensieren, weil dieses Kompensieren ist auch ein ungesundes Essverhalten. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel erbricht, muss man natürlich dann auch an dem Erbrechen arbeiten, an dem Abführmittelmissbrauch oder an dem exzessiven Sportverhalten, was sehr, sehr häufig gang und gäbe ist, auch bei Leistungssportlerinnen.
Mhm.
Genau.
Ja. Das Krankheitsbild einer Essstörung wird als multifaktoriell, also durch viele Faktoren bzw. Einflüsse bedingt beschrieben. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne die organischen Folgen thematisieren, die im schlimmsten aller Fälle natürlich zum Tod führen können. Was passiert mit bzw. in den Körpern der Mädchen, wenn ihnen durch die Essstörung zu wenige Nährstoffe, das Wort Lebensmittel trifft es noch besser, zugeführt werden?
Ja. Das ist leider ein sehr großes Thema und zwar, was auch sehr häufig unterschätzt wird, weil man sie auf den ersten Blick nicht sieht. Und wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, wird es häufig leider auch nicht ernst genommen bei den Betroffenen. Also erstens kann man sich vorstellen, dass wenn man nicht ausreichend versorgt ist, egal wie viel man wiegt, das kann auch einem im Normal- und Übergewicht passieren, ist unser Körper im Überlebensmodus. Wenn wir im Überlebensmodus sind, damit alles, was unter Anführungsstrichen nicht notwendig ist, also die Funktion wird quasi, sage ich mal, stillgelegt.
Mhm.
Und das kann alles sein. Also das kann auch sein, die Konzentration, die Stimmung. Man entwickelt eine depressive Stimmung, eine suizidale Stimmung. Aber wir sind dann auch quasi im Energiesparmodus. Das heißt, irgendwann, wenn wir wirklich gar keine Nährstoffe mehr haben, dann holt sich der Körper das, was da ist. Und was ist da? Die Muskulatur, die Knochen und die Organe. Und bei den Knochen, das ist ja eh bei uns Frauen leider sehr häufig der Fall, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Osteoponie, also an der Vorstufe von Osteoporose oder im schlimmsten Fall an Osteoporose zu erkranken. Aber eben, wenn auch die Organe abgebaut werden, ja, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen teilweise. Und im schlimmsten Fall kann auch das Gehirn abgebaut werden. Und diese kognitiven Fähigkeiten kann man auch nicht mehr zurückerlangen. Also das ist dann leider häufig der Fall, wenn man sehr, sehr lange einer Essstörung erkrankt ist und auch im Untergewicht sich befindet oder nicht den Nährstoffgehalt hat, den man braucht.
Ist es deswegen auch fast schon zwingend nötig, dass die Patientinnen oder Klientinnen im Rahmen einer Therapie auch von Ärztinnen und Diätologinnen begleitet werden?
Wünschenswert wäre es immer, ja. Es ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen, also Hausärztinnen, die werden von der Krankenkasse bezahlt, Diätologinnen leider nicht. Die werden nur in manchen Fällen von den privaten Krankenkassen bezuschusst. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Hausärztinnen, mit Psychiaterinnen zusammen, aber auch mit Diätologinnen. Ich schätze, diese Teamarbeit, gerade hat man das in der Selbstständigkeit nicht so, dafür muss man sehr sorgen. Ich lasse meine Klientinnen bei den Hausärztinnen wiegen. Also ich möchte das nicht, dass das zu Hause gemacht wird, weil das auch für die Beziehung von den Eltern und den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen viel, viel besser ist, weil das quasi dann ausgelagert werden kann. Und Diätologinnen sind die Menschen in unserer Gesellschaft, die ganzen Ernährungsmythen aufklauben und sagen, hey, du darfst Kohlenhydrate essen, du darfst fette Proteine essen, um die das auch wissenschaftlich mega gut belegen können. Deswegen gehören die für mich zu meiner Arbeit, wenn es möglich ist, immer dazu.
Ja, ja. Wenn die jungen Klientinnen zu dir kommen, haben sie wohl schon einen längeren Leidensweg oder oft wahrscheinlich schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Sind es deiner Erfahrung nach meistens die Eltern, die die Krankheit ihrer Tochter erkennen und wissen, dass sie unbedingt Hilfe benötigt?
50-50 würde ich sagen. Mhm. Also das, es gibt natürlich die Eltern, die ihre Kinder, Töchter zu mir in die Praxis schicken, sei es online oder vor Ort, wo dann aber nicht die Veränderungsbereitschaft da ist. Und dann kann man natürlich auch niemanden zur Therapie zwingen. Es kann aber auch ein Ziel sein, die Veränderungsmotivation zu steigern. Es gibt aber genauso auch Menschen, die ich begleite, wo die Eltern sagen, du hast ja keine Essstörung oder du bist ja geheilt, wenn du 3 Monate in der Klinik gewesen bist. Also es gibt schon auch so beides, muss ich sagen. Was mehr ist oder nicht, das könnte ich jetzt gerade gar nicht so beantworten.
Also alles möglich. Also es gibt viele Möglichkeiten gibt es da, wie sie zu dir finden und auch dann bei dir bleiben.
Ja, definitiv. Also es kann auch wirklich eine Arbeit sein. Also ich mache sehr viel Aufklärungsarbeit, gerade wenn viele meiner Klientinnen sind immer wieder in Kliniken, was ich auch sehr befürworte. Und dann leiden die irgendwie oder haben die Angst vor diesen Vorurteilen. Ja, ich muss ja unter Anführungsstrichen geheilt sein oder gesund sein, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil vielleicht eben die Person sich im Untergewicht befunden hat und dann sehen die Eltern oder die Angehörigen, super, die ist jetzt wieder im Normalgewicht, also hat die gar kein Problem mehr. Nein, das ist der allergrößte Fehler. Eine Essstörung bezieht sich nicht immer aufs Gewicht, nicht immer aufs Essen selbst, sondern es sind sehr, sehr viele innere Prozesse, die da mitarbeiten.
Ja, ja. Um nochmal nach zu Hause zurückzukehren, ist es ja gut vorstellbar, dass die Eltern durch die Hölle gehen eigentlich, wenn sie feststellen, dass ihre Tochter unter einer Essstörung leidet. Gibt es absolut falsche Reaktionen oder No-Gos für die Familien im Umgang mit dem Mädchen oder mit der jungen Frau?
Ja, definitiv. Und meiner Meinung nach, und das ist auch, was ich von meinen Klienten rückgemeldet bekomme, No-Gos sind auf jeden Fall, aber das gilt für alle Menschen in unserer Gesellschaft, Körper zu kommentieren. Ich weiß nicht, wer jemandem diese Erlaubnis gegeben hat, dass das so ganz normal ist, aber den Körper zu kommentieren, ma, du schaust so super aus, weil du abgenommen hast, ma, du schaust so super aus, weil du zugenommen hast. Also das ist eines der schlimmsten Dinge, die meine Klientinnen einfach nicht hören wollen. Essverhalten zu kommentieren, sehe ich auch sehr, sehr kritisch, wobei man da immer aufpassen muss, in welchem Stadium sich die Person befindet, weil natürlich muss man im engen Austausch mit den Eltern sein, um da auch quasi mal einen Perspektivwechsel oder andere Meinung zu erhalten. Aussagen wie früher hast du doch besser ausgesehen oder dieses T-Shirt steht dir nicht, weil der Bauch rausschaut. Das sind alles so Aussagen, die man wirklich streichen darf.
Was sind denn neben einem geringen oder zu geringen Körpergewicht die ersten Anzeichen und dann auch Alarmzeichen für eine Essstörung?
Die sind oftmals sehr subtil und werden auch sehr gut versteckt im Freundeskreis oder bei den Angehörigen. Und zwar, wenn man meiner Meinung nach sagt, na, ich habe schon gegessen, ich habe schon gegessen. Wenn man wirklich danach Veranstaltungen meidet, Geburtstage, Feste vermeidet, weil man sich quasi die Kalorien sparen möchte, Aussagen wie, ma, heute esse mal Raclette, jetzt muss ich mir das aber verdienen, jetzt gehe ich noch eine Runde laufen. So, okay, da werde ich immer sehr feinfühlig. Was muss man sich denn verdienen? Ja, also das sind so meine ersten, das sind so die ersten Aussagen, wo ich immer sehr, sehr feinfühlig werde. Und auch wo Angehörige sich überlegen müssen, okay, das muss jetzt nicht auf ein gestörtes Essverhalten hindeuten, aber es zeigt eigentlich, wie gesellschaftlich groß dieses Thema eigentlich ist.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Und also man kann ruhig ein bisschen hellhöriger sein, auch in der Gesellschaft oder vielleicht vorsichtiger eher.
Ja, und sich hinterfragen, warum muss man sich denn das Abendessen verdienen? Weil das ist ja auch das Problem, warum Essstörungen oft so spät erst vielleicht erkannt sind. Du hast dann vielleicht die Freundin, mit der du am Abend, bleib mir beim Raclette, abends Raclette essen gehst. Die hat dann vielleicht zum Mittag in der Arbeit einen Salat gegessen. Aber was hat sie gemacht? Was gestört ist? Sie hat das Frühstück ausgelassen. Und vielleicht war sie noch eine Runde laufen und war beim Krafttraining. Das heißt, sie hat kompensiert. Schaut vielleicht wie eine gesunde, junge, starke Frau aus, aber das Verhalten ist trotzdem gestört. Und das wird sehr oft übersehen.
Ja.
Weil es einfach als normal gilt. Dieses, ja, lasse ich halt das Frühstück aus und tue Intervallfasten. Ist ja auch gesund, Sport zu machen. Aber alles, was zwanghaft und alles, was extrem ist und alles, was nicht mit Leichtigkeit zu tun hat, sollte wirklich sehr hinterfragt werden.
Also wenn junge Frauen oder Mädchen Kalorien zählen und den Verbrauch zählen, ist das schon eine eigenartige Geschichte.
Das ist eine Gratwanderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verteufel Kalorienzählen nicht zu 100%. Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Aber wenn es zwanghaft ist, wenn man sagt, man kann nicht mehr ohne Kalorien zählen, leben und den Alltag gestalten, dann würde ich sagen, ui, das ist eher gesund. Für viele Menschen, die im Übergewicht sind und Essen überhaupt nicht irgendwie einschätzen können, macht es schon Sinn, eine Zeit lang zu zählen, um ein Gefühl zu kriegen. Aber man sollte nicht davon abhängig sein. Und vielleicht noch, was mir gerade einfällt, wenn man Tage in gut oder schlecht unterteilt. War das ein guter Tag, weil ich gut gegessen habe? Da sollte man sehr hellhörig werden.
Ja. Die intensive Nutzung von sozialen Medien und der Trend zur vermeintlichen Selbstoptimierung befeuern ja die Zahl der Betroffenen. Auf Instagram gibt es sogenannte Magersucht-Coaches, die Jugendliche zur Essstörung regelrecht inspirieren. Beobachtest du bei deinen Klientinnen auch, dass sie in diese irrsinnigen und gefährlichen Fänge geraten sind?
Ja, nicht nur bei Jugendlichen, auch bei uns Erwachsenen. Also das ist unglaublich, was für eine Macht Social Media hat. Es hat auch sehr viel Potenzial und sehr viele Möglichkeiten, aber es ist auch sehr, sehr gefährlich. Man fängt sofort an zu vergleichen, es werden nur die schönen Seiten des Lebens gezeigt und es werden sehr unrealistische Videos und Fotos gezeigt. Wo ich immer ein bisschen stutzig werde ich, wenn ich so What I Eat Videos sehe, also Videos, wo Menschen zeigen, was sie essen. Und das Erste, was man sieht, ist, aber Frauen, ihr Sixpack. Und dann suggeriert dieses Video, okay, wenn ich das esse, zum Beispiel morgens, mittags, abends, dann sehe ich so aus. Aber jeder Körper ist anders. Und wer sagt mir denn, dass die Person, die das filmt, wirklich gegessen hat? Oder ob sie es vielleicht weggeschmissen hat, oder ob sie vielleicht erbrochen hat oder ob sie sich nicht vielleicht doch noch mehr bewegt hat. Und das sorgt für unrealistische Vergleiche und für unrealistische Körperbilder. Also dieser Drang nach Perfektion wird meiner Meinung nach schon mit Social Media deutlich verstärkt.
Ja. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass multifaktoriell ja ein Schlüsselwort im Zusammenhang mit Essstörungen ist und in weiterer Folge auch die Therapie von Essstörungen so komplex macht. Das heißt, dass eine Essstörung meist in Kombination mit Angst, Sucht, Zwang und Depression auftritt. Kannst du konkrete Zusammenhänge oder Auslöser nennen, die mit Essstörungen in Verbindung gebracht werden?
Ja. Also Essen ist ja nicht das Problem, sondern Essen ist das Symptom. Und häufig ist es ja, kann man sagen, also die Art der Ästhetik, egal welche man hat, ist ein Schutzmechanismus, ist eine Überlebensstrategie, die zu einem gewissen Zeitpunkt auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, weil die Person durch das Essen Kontrolle oder Sicherheit bekommen hat. Oder eine Funktion kann auch sein, ich habe meine Gefühle unterdrückt. Warum will man Gefühle unterdrücken? Weil man etwas sehr, sehr Schlimmes, sehr, sehr Komplexes, sehr, sehr was Erschütterndes erlebt hat, vielleicht sogar auch etwas Traumatisches.
Mhm.
Wie so oft bei psychischen Erkrankungen gibt es viele Komorbiditäten. Also man hat vielleicht eine Magersucht und ist depressiv oder hat eine Traumafolgestörung. Das auszuklamüdern ist oftmals ein Meisterwerk. Ich sehe es eher so, dass zum Beispiel vielleicht, wenn man immer gescheites Essverhalten hat, hat man vielleicht schon diese zwanghafte Tendenz, alles perfekt machen zu wollen.
Mhm.
Dann hat man vielleicht schon die Tendenz, Essen tracken zu wollen, immer perfekt die 10.000, 20.000, 30.000 Schritte zu erreichen, das Kalorienziel zu erreichen. Und dann hat man vielleicht schon eher diese Neigung dazu, aber am Essen zwanghaft zu sein. Oder man hat dieses zwanghafte Verhalten auch nur beim Essen. Also man sieht in der Praxis beides. Natürlich entwickelt man vielleicht auch gewisse Ängste, oder wenn man Angst hat vor Kalorien oder vor Veranstaltungen, dann zieht man sich auch zurück. Es kommt vielleicht eine Panik hoch, es kommt vielleicht auch enge Gefühle im Brustkorb hoch. Und dann ziehen sich die Leute zurück und werden depressiv, weil es fehlen die sozialen Kontakte, es fehlen die Ressourcen, es fehlt das, wofür wir leben, also für alles. Also die Arbeit, die Freunde, die Familie. Also es ist immer so, wie soll ich sagen, ein Miteinander den Symptomatiken und den Erkrankungen.
Wie ist denn deine therapeutische Antwort auf dieses breite Spektrum, das du jetzt beschrieben hast? Welche sind die ersten Fragen, die du in deiner Therapie stellst?
Die ersten Fragen sind eher offen und locker, weil in der therapeutischen Beziehung ist das Allerwichtigste, dass sich Betroffene wohl und sicher fühlen.
Mhm.
Und da ist es eigentlich, ist mir die Diagnose egal, da ist mir die Zahl egal. Da geht es mir eigentlich nur darum, so kann sich die Person vorstellen, mit mir zu arbeiten, sich zu öffnen, sich wohlzufühlen? Kann ich mir vorstellen, mit der Person zu arbeiten? Bin ich die richtige Person? Ich frage sehr oft, was wäre denn anders? Was soll denn anders sein während der Therapie, nach der Therapie? Wie stellst du dir die Therapie vor, um herauszufinden, bin ich überhaupt die richtige Person? Und im weiteren Verlauf frage ich dann natürlich schon gerne, okay, was war zuerst? Da war man das erste Mal Essen das Thema? Wann war vielleicht das Wiegen erstmalig wichtig? Wann hat das angefangen? Woher kennst du dieses Verhalten? Kennst du es vielleicht von zu Hause? Kennst du es vielleicht von der besten Freundin, von der Schwester? Und natürlich klappere ich auch immer ab, ob irgendetwas Traumatisches erfahren ist, weil das leider auch sehr, sehr häufig der Fall ist.
Ja, ja. Kann man so sagen, wie lang so eine Therapie gehen kann? Oder ist das völlig unmöglich, irgendwie zu verallgemeinern?
Das ist, glaube ich, die Frage, die wir nicht so gerne mögen, die Psychologinnen. Weil wenn ich sage, wir brauchen 10 Termine und man braucht 12 Termine, dann ist man frustriert und denkt sich so, oh Gott, bin ich eine schlechte Klientin. Das kann man ganz schwer beantworten, weil es wirklich ein Prozess ist. Und es ist aber ein längerer Prozess. Ich sage dann immer gerne, naja, seit wann ist Essen ein Thema? Wenn es seit 5 Jahren ein Thema ist, warum sollte dann die Therapie 5 Monate dauern?
Ja.
Also man darf sie auch die Zeit geben.
Mhm.
Aber bei Essstörungen ist schon bekannt, dass es eher ein längerer Prozess ist, weil es auch leider eine höhere Rückfallquote hat. Also das sieht man auch bei den Klinikaufenthalten, dass immer wieder Klientinnen wieder erscheinen. Genau.
Mhm. Sind die Ziele, die man sich bei einer Therapie dann stellt oder die man anstrebt, sind die immer individuell oder können sie durch rote Fäden wie etwa Gewichtszunahme, Freude am Essen, liebevolle Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper oder positive Selbstwirksamkeit zusammengehalten werden? Also sind das die roten Fäden, die alles zusammenhalten?
Das sind sehr schöne rote Fäden. Ich habe manchmal andere Ziele als meine Klientinnen und das mag vielleicht erschreckend klingen. Ich habe natürlich, wenn eine Klientin mit Untergewicht kommt, das Ziel, naja, eine Gewichtssteigerung wäre wichtig, weil der Körper ist, wie gesagt, im Überlebensmodus. Die Klientin hat vielleicht nicht dasselbe Ziel. Das heißt, das Ziel ist dann ein ganz anderes, und zwar die Veränderungsmotivation. Das ist auch ein Ziel in der Therapie, zu schauen, so hey, warum würde es sich denn lohnen, überhaupt mein Gewicht zu steigern? Ansonsten gibt es schon, also wenn das Gewichtsthema geklärt ist, ist man meistens auf demselben Boot, sage ich mal. Natürlich das Thema Selbstwert, wie gehe ich mit mir selber um, Körperbild, wie gehe ich mit meinem Körper um, kann ich meinen Körper akzeptieren, mit der Gewichtszunahme oder indem ich im gleichen Gewichtsbereich bleibe. Ein häufiges Therapieziel ist auch Gefühle fühlen. Das klingt so ganz banal. Aber wann haben wir gelernt, wirklich unsere Gefühle auszuhalten? Die Angst, die Trauer, die Wut. Und auch gelernt, wirklich das auch selbst zu regulieren und zuzulassen. Und wir sind Frauen. Und uns wird häufig gesagt, wenn wir wütend sind, wir sind ja hysterisch, wir sind zickig, wir haben die Periode. Und dann sage ich zu meinen Klientinnen, und wenn du das hörst, dann hast du vielleicht sogar was richtig gemacht. Weil das ist auch ein gesellschaftliches Thema, dieses Gefühle zuzulassen, wenn sie unangenehm sind. Weil wenn ich anfange, unangenehm zu werden, dann bekomme ich auch unangenehme Rückmeldungen zurück, weil ich vielleicht nicht mehr so unter Anführungsstrichen brav und angepasst bin.
Und auch irgendwie Grenzen aufzeige.
Genau, ja.
Suchtverhalten können ja die fatale Seite haben. Du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass Rückfälle in Momenten oder Zeiten psychischer Ausnahmesituationen zu leicht möglich sind. Ist das auch bei Essstörungen so?
Ja, also man muss sich das ja so vorstellen, wie häufig werden wir, oder man darf sich ja selber fragen, wie häufig werden wir mit Essen konfrontiert, tagtäglich, mehrmals. Es ist was sehr Gesellschaftliches, wenn man sich mal anschaut, wie wird Weihnachten zelebriert, Ostern, ist ja kulturell unterschiedlich, muss ich sagen. Das heißt, man wird ja immer wieder mit dem Essen, sage ich mal, konfrontiert. Und was schon sein kann, ist, wenn man seit 5 Jahren oder 10 Jahren zum Beispiel, ich sag mal, seine Essstörung gut bearbeitet hat, kann immer wieder auch nach 5 oder 10 Jahren der Impuls kommen, vielleicht sollte ich jetzt wieder anfangen zu tracken. Vielleicht sollte ich jetzt wieder anfangen abzunehmen. Und da darf man wieder ein bisschen aufpassen und schauen, wie gehe ich damit um? Das heißt jetzt nicht, dass man wieder dass die Essstörung aktiv ist. Der Unterschied ist, wie gehe ich mit diesem Impuls um? Aber ja, leider ist es gerade bei dem Untergewicht sehr, sehr häufig und sehr, sehr schwierig, da aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ja.
Begleitest du dann deine Patientinnen auch, nachdem die Therapie abgeschlossen ist, also in dem Sinn, dass sie sich eben in psychisch wackeligen oder labilen Zeiten an dich wenden können?
Ja, also meine Türen stehen immer offen, das wissen meine Klientinnen. Einige vereinbaren Termine so nach 3-4 Monaten oder 2-mal im Jahr, um so quasi einen Sicherheitstermin zu haben. Ich lade meine Klientin auch immer wieder dazu ein, mir ein Lebensupdate zu schicken. Und dann kriegt man mal so alle paar Monate oder nach einem Jahr vielleicht also eine längere E-Mail und bekommt somit, wie geht's gerade der Person? Und sie wissen aber auch, dass sie immer die Möglichkeit haben, zurückzukommen.
Also dieses diese Vertrauensebene bleibt einfach bestehen.
Ja.
Auch wenn die Therapie abgeschlossen ist, unter Anführungsstrichen.
Ja.
Was wünschst denn du dir? Formulieren wir es doch ruhiger mal groß von der Gesellschaft, um die Gefahren für Mädchen und junge Frauen an einer Essstörung zu erkranken, zu minimieren?
Ich würde mir für uns Frauen wünschen, aber auch für alle Menschen, dass wir aufhören, anderen gefallen zu wollen und dass es vielleicht in erster Linie mal schön wäre, dass wir anfangen, uns selbst gefallen zu wollen, uns zu akzeptieren, wie wir sind, mit unserer Individualität, mit der Form, mit der Art, wie wir leben und dass wirklich einfach keine Körper mehr kommentiert werden. Ich beobachte das so, so, so oft und ich bin immer noch schockiert. Ich weiß nicht, wer sich das einfallen hat lassen, wer das eingeführt hat in die Gesellschaft, aber auch, dass Frauen jung ausschauen müssen, dass sie dünn sein müssen, dass sie, wie sie auszuschauen haben, also diese ganzen Aussagen wie eine Frau reift wie Milch und ein Mann wie ein Wein, das kann ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr hören, weil warum ist man nur gut, wenn man schlank ist, wenn man jung ist, wenn man nach XY aussieht? Wir dürfen aussehen, wie wir wollen und wir dürfen stolz sein, wenn wir Kurven haben, wenn wir schwanger sind, wenn wir gebären, wenn sich unser Körper verändert, weil unser Körper so viel leistet und dass sich auch junge Frauen dessen bewusst sind, was für einen tollen Körper wir haben, was wir schaffen können. Wir können Leben schaffen, wenn wir wollen und wir können auch zu Hause schaffen für uns und für andere und das ist so ein Privileg und so, so schön und das sollte nicht kleingeredet werden in irgendwelchen Magazinen, wie man auszuschauen hat.
Das schöner Wunsch.
Ja. Für ich dachte, wir sind bei Wünsch dir was.
Ein großer Wunsch, aber ein schöner Wunsch und unbedingt erstrebenswert, die Welt, die du jetzt auch skizziert hast, finde ich. Vielen herzlichen Dank, liebe Joanna, für unser Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.